Der Vorarlberger der Woche. Der Podcast. Spannende Gäste aus dem Ländle. Im Talk mit Sandra Tasek.
Ihr Lieben, wir haben wieder eine neue Podcast-Ausgabe und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Er verbindet nämlich Leistungssport mit Unternehmergeist. Warte, schön, dass du da bist. Stell dir mal ganz kurz vor für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen.
Hoi miteinander, mein Name ist Vatscher Damian. Viele kennen mich als den Profisportler aus Vorarlberg, den Judoka. Ich komme von Bregenz, ursprünglich aus Armenien, und vor kurzem habe ich ein Second-Hand-Geschäft in Vorarlberg, in Bregenz aufgemacht. Und ich freue mich total, dass ich da sein kann.
Okay, da werden wir dann Step by Step auch mal über alle Themen reden. Fangen wir mal ganz bei deinen Wurzeln an. Du siehst Armenien. Bist du in Armenien geboren oder bist du da auf die Welt gekommen?
Genau, ich bin in Armenien geboren, mit 7 Jahren, 8 Jahren sind wir dann hergezogen und seitdem wohnen wir in Vorarlberg.
Okay, wo bist denn du dort in die Schule gegangen?
Ganz am Anfang bin ich in Volksschule Obdorf, in Bludenz und dann St. Peter und wir sind halt die ganze Zeit umgezogen. Dann bin ich dann wegen der Lehre von mir bei der Landesregierung, da war so ein Pilotprojekt und Lehre mit Profisport zu verbinden. Da habe ich mich dann beworben und wurde aufgenommen. Da ist die ganze Familie mit mir mitgezogen, weil es einfach viel einfacher war für mich zu trainieren und eine Ausbildung zu machen.
Das heißt, du bist schon von klein auf sportlich gewesen?
Genau.
Was hast du gemacht?
Mein Vater war Nationaltrainer in Armenien, in Ringen.
Aha.
Mein Opa, mein Uropa, alle haben halt Kampfsport betrieben.
Ja.
Und ich habe es mir nicht aussuchen können irgendwie.
Hat man die reingeschoben?
Ja, mach einfach, so fertig. Und in der Nähe von Bludenz hat es keinen Ringerverein gegeben. Deswegen ist es ist halt Judo.
Okay. Wie alt warst du da, wo du das erste Mal beim Judo-Training gewesen bist?
Da war ich, glaube ich, 8.
Das war aber wahrscheinlich just for fun. Einfach so, dass du dich halt bewegt hast und Fokus war die Schule oder eher umgekehrt?
Eher umgekehrt. Also mein Vater ist halt sehr ehrgeizig und er pusht mich halt überall. Und bei uns ist es so, wenn du schon Sport machst, dann um was zu erreichen.
Aha.
Und das war halt schon, seit dem ersten Tag hat er gesagt, okay, du musst das Ziel setzen, Olympia, und die ganzen Medaillen holen. Mich interessiert nichts, du musst einfach die Medaillen holen und fertig.
Okay, aber Ausbildung hast du denn trotzdem noch eine gemacht?
Ja, ja.
Was war denn dein erster Job? Was hast du denn da als erstes oder generell geschafft?
Ich war in der Landesregierung als Verwaltungsassistent. Da war ich in der Bezirkshauptmannschaft in Bregenz, dann in der Landesregierung, in der Gesundheitsabteilung, dann ist Covid gekommen. War eine richtig harte Zeit und ja, dann war ich im HSZ.
Okay, aber das Judo ist jetzt nie von deiner Seite gewichen. Also du bist dann regelmäßig immer trainieren gegangen und da warst du immer, die ganzen Jahre über, seit du 8 bist, voll dabei.
Genau, also Ziel war immer als Profisportler, egal was mir auf den Weg kommt, so Judo muss einfach dabei sein.
Was ist ein Judo genau? Ich meine, viele haben vielleicht im Kopf, da wirft man sich halt in der Gegend umeinander, aber was steckt da wirklich dahinter? Also was ist Judo genau?
Also wenn man Judo jetzt genau anschaut, Judo ist ein Sportart mit viel Disziplin, viel Selbstbeherrschung, sagen wir so. Du hast einfach viel Kontrolle. Du musst den Partner halt, den Gegner auf den Rücken bringen und dann gewinnst du den Kampf. Aber so einfach ist es nicht, wie ich es gerade gesagt habe. Judo ist halt so, im Kampf respektiert man sich, also den Gegner. Es hat auch Zeiten gegeben, wo ich gegen meinen besten Freund gekämpft habe. Wir haben uns wirklich die Schädel eingeschlagen, aber nach dem Kampf sind wir dann wieder Freunde gewesen. Das ist mit jedem Gegner so. Also im Judo ist ein riesen Respekt dabei vom Gegner.
Ist das aber ein Sport, den man machen kann, um sich im wahren Leben verteidigen zu können?
Auf jeden Fall. Also meine Freunde sagen, ich bin eine laufende Waffe, aber ich habe es zum Glück nie gebraucht. Und so viel Selbstbeherrschung habe ich, dass ich... das nicht anwende. Also ich gehe jedem Problem aus dem Weg und versuche alles mit Vernunft und einfach mit Vernunft zu regeln.
Ja. Ich muss sagen, mein Vater hat mich auch in einen Judo-Club gesteckt. Ich weiß nicht einmal wie viel das waren, aber ich war auch ein Knirps und habe bis zum grün-orangen Gürtel gekämpft, auf Wettkämpfen teilgenommen. Also das ist nicht ohne. Gibt es jetzt aktuell noch viele Frauen, die diesen Sport machen?
Auf jeden Fall. Mhm. Zum Beispiel die Sabrina Filzmoser kommt aus der Welt. Mhm. Sie zum Beispiel ist gerade in Nepal dran, also eigentlich schon seit längerem, mhm. und sie versucht da auch die ganzen Menschen dort zu trainieren, mhm. und sie auf Wettkämpfe zu bringen. Es sind wirklich sehr viele Frauen. Mhm. Wieso gehe ich so weit weg? Meine zwei Schwestern, die sind auch im Judo.
Okay, dein Vater hat ganze Arbeit geleistet.
Also, meine Mutter, meine Schwestern, die sind alle da dabei. Also die sind wirklich, meine Schwestern auch im Nationalteam, das ist halt auch.
Ja. Aber ich habe ja auch Mister damals gegen Jungskämpfer, ist das normal, oder?
Bis zu einem gewissen Alter schon. Mhm. Weil da sagt man, okay, da ist die Stärke irgendwie ungefähr gleich. Mhm. Und später merkt man dann halt schon, dass die Jungs ein bisschen mehr Kraft haben. Mhm. Und dann hört es auch auf. Aber in der Regel im Profibereich, da kämpft kein Mädchen gegen einen Jungen.
Mhm. Okay, kommen wir mal zurück zu deinen Anfängen. Weißt du noch, wie dein allererster Trainingstag war? Erinnerst du dich da noch dran?
Ja. Wie war also das? Da kann ich mich richtig gut erinnern. Mein Vater ist einfach drauf los. Er hat gesagt, okay, ich habe da einen Verein gefunden. Mhm. Das war Judo Club Montafon damals. Und ja, bin rein und mein Vater hat gesagt, ich will meinen Sohn da anmelden. Hat er gesagt, ja, okay, schauen wir mal. Sie haben halt schon gemerkt, okay, ich kann irgendwie schon kämpfen, das liegt mir im Blut.
Ja.
Und natürlich war es mit der Sprache ein bisschen ein Problem. Mhm. Ich habe da kaum Deutsch gesprochen, aber trotzdem mich da irgendwie durchgekämpft. Ja. Mir ging es einfach nur darum zu kämpfen.
Hat dich aber der Sport von Anfang an auch fasziniert oder war es eher so, ich mache es jetzt mit dem Papa zuliebe?
Ich als halt Achtjähriger bin froh, wenn meine Eltern für mich manche Entscheidungen treffen und mein Vater hat genau gewusst, was für mich gut ist, und ich habe ihm da vertraut, und ich bereue es auf gar keinen Fall. Okay. Jetzt bin ich halt dank meinem Vater der geworden, der ich heute wieder bin.
Ja. Wie alt warst du denn, als du den ersten Wettkampf gemacht hast? Gott ist relativ schnell.
Mein erster Wettkampf war das Randore-Turnier in Vandant. Da habe ich schon wirklich zeigen können, okay, ich bin ein bisschen anders drauf.
Das war erfolgreich, also
genau,
in dem Fall.
Genau, das war voll erfolgreich und dann ist es losgegangen mit den Landesmeisterschaften, Schülercups. Und ich habe keine Ahnung, wie viel Mal ich die Landesmeisterschaft gewonnen habe.
Okay, also die Trainer, hast du gemerkt, dass du denn so irgendwie so ein bisschen eine Sonderbehandlung gekriegt hast?
Das auf gar keinen Fall. Mhm. Ich war halt einfach ein Talent, der wo da dabei war. Mhm. Und natürlich hat sich mein Verein immer gefreut, dass ich so viele Punkte geholt habe für den Verein. Mhm. Und aber trotzdem, wenn man nach Hause geht, ist trotzdem Mama und Papa immer, sind immer diejenigen, die dich dann besonders behandeln und die halt den Star sehen.
Ja. Wie wichtig ist denn eigentlich die Technik im Vergleich zu Kraft beim Judo? Hält sich das die Waage oder was ist wichtiger?
So, Judo ist eine Sportart, wirklich, da brauchst du alles. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann funktioniert es auch im Wettkampf nicht. Mhm. Da muss wirklich Kondition, also Ausdauer, Kondition, Kraft, Technik, alles wirklich kombiniert haben, damit aus dir was wird. Wenn irgendwas fehlt, dann ist es schon schwer.
Das heißt, denkst du viel nach während dem Kämpfer oder passiert das einfach?
Es ist so, wenn du auf die Matte steigst, dieser ganze Lärm, was davor war, wenn dich die ganzen Fans und die Leute anjubeln, auf einmal ist es weg. Okay. Da ist eine komplette Stille auf der Matte. Da hast du deinen Kampfrichter, deinen Gegner und dich selber. Das war's.
Okay. Und wie oft trainierst du da jetzt mittlerweile die Woche?
Also im Nationalteam in Linz, ich war lange Zeit in Linz stationiert. Und da trainierst du, sagen wir, dreimal am Tag so.
Dreimal am Tag?
Genau.
Die ganze Woche über?
Ja.
Wow. Okay. Kann man davon leben, finanziell?
In Österreich nicht.
In Österreich nicht. Mhm. Du hast es aber trotzdem eine Weile einfach gemacht, weil...
Ich war im Herrensportzentrum.
Mhm.
Und da kriegst du als Herrensportler dein Gehalt. Und sie geben dir einfach die Chance, dass du da dein Hobby zum Beruf machst. Aber so davon leben kann man in Österreich nicht.
Du hast ja gesagt, du warst in Linz stationiert und bist jetzt immer noch am Kämpfen oder machst jetzt momentan was anderes?
Also ich habe eine sehr schwere Zeit gehabt, sage ich mal, so ein Burnout, weil ich die ganze Zeit in Linz stationiert war, weit weg von meiner Familie. Ich habe da jedes Wochenende ausgenutzt, auch wenn es vielleicht für ein paar Stunden waren. Bin von Linz immer hergefahren, habe meine Familie gesehen, sie besucht, mit denen gegessen und war wieder weg. Und das hat einfach nicht zu mir gepasst. Ich habe das jetzt knapp 4 Jahre durchgemacht und ich habe mit der Zeit gecheckt, okay, das geht nicht.
Okay.
Es geht nicht mehr, ich muss die Bremse ziehen und auch ein bisschen auf meine mentale Gesundheit achten, sonst verliere ich mich selber.
Mhm. Fällt dir das ein bisschen jetzt, dass es nicht mehr so profimäßig jetzt ausübst?
Also im Nationalteam bin ich trotzdem und ich werde bald wieder anfangen, Vollgas zu trainieren. Also, come back stronger.
Ja, genau. So. Ja, du, manchmal braucht man einfach einen Break, oder? Um sich wieder neu zu sortieren und ja, Energie zu sammeln. Gibt es denn da irgendwie so ein Ritual, das du immer vor einem Wettkampf machst?
Also, bevor ich auf die Matte gehe, bete ich und mache ein Kreuz und gehe auf die Matte.
Okay, und das hilft dir, das gibt dir Power.
Das hilft mir.
Gibt es vielleicht auch irgendwas bei all dem Spaß, den du am Judo hast, gibt es vielleicht irgendetwas, was da vielleicht an Judo gar nicht gefällt? Und sagst du, oh, das nervt ein bisschen.
Die Reiserei mit der Zeit.
Ja.
Wirklich die Reiserei, im Flughafen warten, im Flughafen schlafen und das Ganze ist halt schon ein bisschen. Aber sonst, wenn ich so überlege, eigentlich nicht. Nur bei mir war halt das Problem, dass ich in Vorarlberg gewohnt habe.
Ja.
Und in Linz trainieren musste. Das war das einzige Problem. So.
Ja, und wenn jetzt sagst, okay, du planst wieder Vollgas zum Gär, was ist denn das große Ziel noch im Judo? Wo willst du denn da noch hin?
Also mein Ziel ist nach wie vor Olympia. Dieses Jahr, also letztes Jahr hat es leider nicht geklappt. Da haben einige Punkte gefehlt. Aber 2028 Los Angeles, ich war letztes Jahr, jetzt wollte ich dieses Jahr sagen, letztes Jahr war ich in Los Angeles ein bisschen schauen, wie es da läuft und ich habe gedacht, oh Gott, ich muss da unbedingt her. Wie wird die Veranstaltung da wohl sein, wenn die Stadt schon so krass ist, wie wird das denn so sein? Und ja, auf jeden Fall LA 2028.
Ja, ich glaube, so entschlossen wie du bist, das wird fix was. Also 100 pro, habe ich eigentlich gar keine Zweifel. Hast du eigentlich ein großes Vorbild im Sport?
Mein großes Vorbild, es war tatsächlich mein Vater.
Ich wusste es.
Es ist wirklich mein Vater.
Ja.
Und mein Opa natürlich.
Ja.
Mein Opa ist der, also, wie soll ich es am besten erklären? Er ist Sowjetunion Meister im Ringen und das muss er mal herkriegen. In der damaligen Zeit ist es wirklich eine Katastrophe gewesen, überhaupt was zu gewinnen.
Ja.
Und er ist wirklich Meister geworden. Mein Vater, weil er einfach als Person, ja, er ist einfach mein Superstar.
Oh, mein. Oh, das ist doch das Schönste. Kompliment, was man jemandem machen kann. Was war denn bisher so dein größter Preis, den du beim Judo abgestaubt hast, wo du sagst, auf das bin ich ganz besonders stolz?
Ja, also überhaupt, dass ich so viel durchgehalten habe. Und ich war bei der 23 EM Dritter.
Ja.
Und habe einige Weltcup-Medaillen kämpfen können, aber für mich zählt es halt erst ab WM, Olympia.
Ja.
da ist es dann, da kann ich wirklich sagen, okay, das ist mein Erfolg.
Ja, wo hast du denn die ganzen Medaillen und so, wo wird das aufbewahrt?
Die hängen zu Hause. Also das so reinigen und abzustauben ist wirklich ein Riesenproblem. Ich habe keine Ahnung, wie viele 100 Stück das sind.
Ehrlich? So, wow, cool.
Also die Pokale, ich rede jetzt nur von den Pokalen, ja. Die Medaillen sind wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich habe keine Zahl dafür.
Wahnsinn, muss man ein Foto zeigen denn?
Ja, ich schicke auf jeden Fall noch einen.
Super. Gibt es einen Moment, den du jetzt im Judo nie mehr vergessen wirst, weil er die vielleicht auch irgendwie verändert hat? Gibt es da etwas, wo selbst der Moment hat wirklich was mit mir gemacht?
So einen Moment habe ich tatsächlich nicht, wenn ich so auf die Schnelle denke, aber Judo generell, das Leben, das formt ja einfach. Mhm. Es ist einfach, seit klein auf hat es mir alles gegeben. Zum Beispiel, ich habe mich integriert in Österreich. Und das habe ich durch den Sport alles erreicht. Wie mein Vater hat auch gesagt, Sport verbindet einfach, Sport hilft dir zur Integration.
Aber ist Judo so wirklich der einzige Sport, den du machst? Oder gibt es noch was anderes, was gerne?
Nein, ist der einzige Sport. Für was anderes habe ich keine Zeit.
Das glaube ich. Denkst du manchmal darüber nach, später mal selber als Judo-Trainer zum Schaffen? Oder ist das für dich noch weit weg?
Tatsächlich ist es für mich noch weit weg. Mhm. Klar habe ich einige Seminare gemacht in Deutschland oder überall, so für die Kinder. Mhm. Die Kinder lieben mich. Und es ist eine Überlegung natürlich, aber so tatsächlich noch nicht so wirklich Gedanken darüber gemacht.
Ja, du bist ja noch recht jung, oder? 24 bist.
25. 24, stimmt, oh Gott. Am 22. Februar werde ich dann.
Ah ja, siehst du, 24. Wie lange, also ist man noch nicht, also wie sieht man da? Gibt es ein Höchstalter fürs Judo oder ist das individuell?
Nein, also je nachdem, wie dein Körper da mitmacht. Es gibt keine Grenze dafür, je nachdem, wie dein Körper da mitmacht, die Verletzungen und so.
Hast du schon mal Verletzungen gehabt, wo wirklich kritisch gewesen sind?
Also es gehört halt dazu. Ja. Verletzungen im Judo, das gehört einfach dazu in dem Business und man muss halt so stark im Kopf sein und wieder zurückkommen. Hinteres Kreuzbein eingerissen, am Daumen halt die komplette Kapsel zerstört, jetzt habe ich 2-3 Schrauben drin. Mit dem Rücken hat man oft Probleme.
Okay.
Schultern natürlich.
Ja, ja.
Also alles Mögliche.
Was würdest du jetzt jungen Sportlern sagen, die einen Traum haben? Wie erreicht man sein Ziel?
Ganz einfach. Einfach an die glauben, auf keinen schauen. Nicht links, nicht nach rechts. Einfach nach vorne schauen. Egal, wer was sagt, wer dir irgendwelche Steine auf den Weg legt, das werden Leute machen. Es kommt so oder so. Aber du musst einfach drüber. Du musst immer einen Weg finden, da dich rauszuboxen. Und dranbleiben einfach. Wenn du ein Ziel hast, einfach diesem Ziel nach hinterher sprinten. Nicht gehen, sprinten.
Ja, ich bin schon sehr gespannt auf 2028, wenn wir die dann in L.A. sind. Und ich glaube, da kommt auf jeden Fall noch was. Du hast ja als Kind mit 8 Jahren angefangen, Judo als Sport zu betreiben. Was ist da so das perfekte Alter, zum damit anfangen?
Ein perfekten Alter gibt es dafür nicht. Zum Beispiel meine Schwestern haben mit 3 angefangen. Und es ist einfach perfekt für die Kinder. Wenn die Kinder sehr früh mit Judo anfangen, dann lernen sie einfach die Disziplin. Ihr Körper entwickelt sich einfach. Man bekommt Koordination, Kraft, Ausdauer, die mentale Belastung auch, die Disziplin halt, wie ich gesagt habe. Man lernt einfach alles als Kind da dabei.
Kriegt man da auch gelehrt, dass man das nicht einfach auf der Straße jetzt ausnützen darf, dass man Judo kann?
Auf jeden Fall. Also ich kenne niemanden, der es auf der Straße angewendet hat. Ich selber nicht und die Freunde von mir überhaupt nicht. Du hast einfach die Selbstkontrolle. Du kannst die in wirklich jeder Situation dementsprechend auch verhalten. Also ruhig bleiben und alles, das auf jeden Fall. Und es hat mir auch bei der Arbeit in der Schule viel geholfen, diese Ausdauer. Wenn ich ein Ziel habe oder irgendeine Arbeit fertig machen muss und in der Schule irgendwelche Hausaufgaben, dann hast du einfach so einfach die Disziplin, dass du sagst, okay, ihr macht es und fertig.
Mhm.
Gibt kein Drumherum, sondern du lernst wirklich als Kind schon, dass wenn Sachen erledigt werden müssen, die auch erledigt werden.
Judo ist jetzt in Vorarlberg ja nicht so der gängigste Sport, oder? Gibt's da, weißt du da Bescheid, gibt's da Vereine, wahrscheinlich mehrere, oder eher muss man da schon suchen, wenn man einen Köriger Verein finden möchte?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe, also ich kriege natürlich noch was von Judo Vorarlberg ein bisschen mit, mhm. aber ich habe mich da stark distanziert davon.
Mhm.
Und ja.
Einfach im Internet googeln, oder?
Und einfach schauen. Im Internet googeln, ja. und schauen, wie es da läuft.
Ja. Karate, ist das ähnlich wie Judo oder sind das zwei Paar Schuhe?
Das sind wirklich zwei Paar Schuhe.
Mhm.
Da, beim Karate, da weiß ich jetzt nicht genau, da wird der Daniel De Vicilli jetzt wirklich böse sein auf mich. ja, Karate ist was wirklich komplett anderes.
Mhm.
Zum Beispiel Hanna De Vicilli war auch da.
Ja.
Ich kenne sie sehr gut. Hat mit mir im Olympiazentrum in Vorarlberg trainiert, also mhm. trainiert immer noch und sie ist da sehr erfolgreich. Sie ist zum Beispiel im Karate, das ist
mhm,
so wirklich die Kicks und so, was man so kennt.
Ah ja, da macht man mehr so schlagt us unter Anführungsstrichen,
ja,
halt, oder?
Es ist was anderes. Man, mhm. man greift sich halt nicht wie bei uns Judo-Anzug mhm. und wirft den Gegner
mhm.
herum,
mhm.
Sondern wirklich so, ja.
Ja,
anders.
Wie viele Judo-Anzüge hast du eigentlich daheim?
Puh, in der Stückzahl, ich habe keine Ahnung, aber man hat halt einen Trainingsanzug, einen Wettkampfanzug, verschiedene Sponsoren dran, der Sponsor steigt aus, dann tut man den weg und
okay.
hat einen neuen Anzug. Schon viele.
Ja, summiert sich, gell? Und was ist so, ich habe vorhin gesehen, grün-orange, und wo hört dieser Gürtel denn auf? Bei
Schwarz eigentlich.
Schwarz, okay.
Ich habe auch mühsam meine Schwarzgurtprüfung gemacht, weil es einfach sehr, sehr, sehr anstrengend ist mhm. und aufwendig in mhm. Österreich so Schwarzgurtprüfung zu machen.
Mhm.
In Armenien würde ich es verliehen kriegen.
Mhm.
Da wäre es armenischer Meister und zack, bumm, hast du einen Schwarzgurt. Aber
ja.
in Österreich musst du wirklich Gürtel für Gürtel mit Prüfungen und allem, Theorie,
ja.
Praxis, alles machen.
Okay. Ein weiter Weg.
Es ist ein richtig weiter Weg.
Okay. Ja. Du, aber du hast es geschafft und ja, wir sind sehr gespannt, was wir da von dir noch hören in diese Richtung. Und das ist ja nicht das Einzige, was du dir zum Ziel gemacht hast. Du hast noch eine zweite Geschäftsidee auf die Beine gestellt in Bregenz mit einem eigenen Secondhand-Laden. Wie kam es zu dieser Idee?
Ja, das ist ja ganz eine gute Frage. Ich sag mal so, mein Traum war es halt schon immer, meinen Namen so bekannt zu machen, dass ich Menschen hilf.
Mhm.
Sei es in Armenien, sei es in Vorarlberg, weil wir haben hier genug Leute, denen es nicht so gut geht.
Mhm.
Und auf die schaut man halt leider nicht so. Ja, die Idee ist einfach gekommen aus dem Nichts.
Mhm. Ja.
Ich habe einfach die Idee gehabt, wie wäre es, wenn ich einfach ein Secondhand-Geschäft eröffne und die Sachen trotzdem günstig habe.
Mhm.
Dass ich das auch jeder leisten kann. Bin irgendwie so ein Vermittler für die Sachen.
Mhm.
Die Leute spenden mir die Sachen,
mhm.
bringen es mir her, oder wenn es mal jemand nicht schafft, dann hol ich es ab.
Mhm.
Und das wird dann im Geschäft verkauft.
Ja.
Damit unterstützen wir auch Stunde des Herzens.
Mhm.
Ich habe vor 4 Jahren für Armenien ein Projekt gestartet während dem Krieg. Habe da knapp 27 Tonnen Kleidung gesammelt in Vorarlberg und habe es dort hingebracht.
Mhm.
Ich glaube, 250 Familien haben davon profitiert.
Mhm.
Wirklich
mhm.
Kamen aus den ärmsten Verhältnissen. Wie ich auch damals
mhm.
in Armenien.
Mhm.
Und ich habe das jetzt alles so zusammen kombiniert
mhm.
und hat sich als Secondhand-Geschäft ergeben.
Wie heißt den Lader ganz genau?
Secondhand for You.
Okay. Und hast du nicht ein bisschen Angst gehabt, dass vielleicht untergehen könntest? Es gibt doch einige Second-Hand-Läder in Vorarlberg, ja, die ja auch funktionieren. Hast du da nicht Gedanken gemacht, ich muss jetzt irgendwie besonders rausstechen, dass das funktioniert?
Eben mit den Preisen.
Mhm.
Ich hab damals auch in Second-Hand-Geschäften eingekauft. Voll
mhm.
gern sogar. Es ist nachhaltig
mhm.
Und alt. Und günstig. Ich habe dort selber eingekauft. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, die Sachen werden teurer.
Mhm,
die Geschäfte, die checken, okay, wenn wir unseren Namen umstellen auf Vintage, dann können wir es auch dementsprechend teurer verkaufen. Wieso sollte ich für ein Pulli, wo die Farbe schon verloren hat und ein paar Löcher so drin hat, wieso sollte ich noch dafür 30 Euro bezahlen?
Mhm.
Oder? Und viele Geschäfte kriegen es ja auch gespendet, wie ich.
Mhm.
Aber sie verkaufen es einfach teurer. Ja. Jeder Kunde, der zu mir kommt, sagt, hey, warum ist das so?
Ja.
Da muss ich dann halt den Leuten erklären, dass es halt einfach ja, so ist. Und deswegen habe ich die Idee gehabt, dass ich Secondhand wieder zu dem mache, was es mal war.
Mhm. Aber mit Mode hast du davor nie was, also hast nie was zum tun gehabt, außer dass du halt selber die Kleider tauschst, oder?
Nein, mit Mode habe ich nichts zu tun gehabt, aber für die Nachhaltigkeit ist es einfach perfekt, wenn man so ein Geschäft eröffnet.
Wem hast du denn als erstes von deinen Plänen erzählt, einen Secondhand-Laden zum Eröffner?
Das war tatsächlich mein bester Freund, Steven Preiml.
Wie hat er reagiert? Hat er dich ausgelacht? Hat er gesagt, cool, machen wir, Bro? Was hat er gemacht?
Ich sage mal so, ich habe ihn einfach ins Geschäft eingeladen.
Also es ist schon gestanden, oder wie?
Ja, genau.
Na.
Also es ist leer gestanden. Ich habe einen Mietvertrag unterschrieben. Dann habe ich gesagt, hey, Bro, komm mal vorbei, die Straße, in das Geschäft. Sagt er, hä, wieso, was hast du jetzt schon wieder vor? Ich sage, ja, ich habe einfach ein Geschäftslokal vermietet. Also spinnst du eigentlich? Mit was für einer Business-Idee? Ich sage, erklär dir alles, ich brauche deine Hilfe erklären. Und dann ist er halt hergekommen. Also du spinnst, das sind 270 Quadratmeter direkt vor der Landesregierung. Weißt du überhaupt, was für ein Aufwand das ist? Ich sage, tja.
Lass es meine Sorgen sein, oder?
Lass es meine Sorgen sein, ein bisschen sind es auch deine Sorgen, aber...
Ja, aber jetzt im Ernst, hast du das ganze Loh auf Beine gestellt? Oder hast du Hilfe von den Eltern gekriegt? Oder wie hast du das gemacht?
Ich habe Hilfe von meinen Eltern natürlich gehabt.
Also die waren sofort Feuer und Flamme für die Idee?
Ja. Sehr, also wie immer halt in meinem Leben, wenn ich irgendeine verrückte Idee gehabt habe, habe ich eine WhatsApp-Gruppe erstellt, habe meine Eltern reingeschmissen, habe dann gesagt, hey, Leute, wir fangen jetzt damit an. Das war mit Mamien-Projekt genauso. Ich habe eine spontane Gruppe erstellt und zack, bumm, waren sie in der Teil des Projekts.
Na, wie wichtig, oh, dass die Eltern da sofort oh, die Begeisterung teilen, oder? Also ich glaube, wenn das nicht gehabt hättest, hättest du das wahrscheinlich nicht so leicht umgesetzt, oder?
Also allein auf gar keinen
Fall. Also Rückhalt von Familie und so ist schon alles im Leben, gell?
Voll. Deswegen, also ich sage immer so, meine Eltern sind meine besten Freunde im Leben.
Ja.
Und sie machen wirklich auch jeden Mist mit mir.
Das heißt, sie führen auch den Laden jetzt mit dir?
Das nicht.
Das nicht.
Also ich stehe alleine im Geschäft und verkaufe die Sachen. Mein Vater und meine Mutter kommen mich manchmal besuchen. So.
Ja.
Und mein Freund auch. Aber sie sind alle überrascht, wie gut es wirklich läuft. Die Menschen lieben das Geschäft.
Wie hast du so quasi das erste Mal deine Klamotten für den Laden ausgesucht? Wo bist du eine? An wen hast du dich gewandt? Wie ist das abgelaufen?
Also voller Tee natürlich. Für bin ihnen dankbar für die Werbung, was sie da gemacht haben. Und die Menschen, die kennen mich eben als den Sportler, der solche Projekte macht. Und sie vertrauen mir, dass ich hier mit den Sachen auch diese Hilfsprojekte mache. Und in kürzester Zeit ist wirklich so viel Kleidung gekommen. Die Leute haben mir die Sachen gebracht, ich habe sie abgeholt und auf einmal war der ganze Laden voll.
Das heißt, die schenken dir die Klamotten, oder wie? Okay, also du musst dafür nichts bezahlen.
Genau. Deswegen kann ich es auch günstiger verkaufen.
Okay, verstanden. Wie schaut denn so ein typischer Tag bei dir im Shop aus? Wie läuft das ab? Von morgens bis zum Feierabend? Was machst du alles?
Also, ich gehe mal um 9 so ins Geschäft, mach's auf, schaue, ob im Geschäft alles sauber ist. Dann schaue ich, ob irgendwo was fehlt, sagen wir bei den Pullis oder bei den Hosen. Falls da irgendeine Lücke ist, dann fülle ich es wieder. Tu die Preise anschreiben, überlege mal 10-mal. Ist es okay, ist es nicht, ist es zu teuer, ist es zu billig? gerade, dass ich die Mitte kriege. Und dann stürmen die ersten Kunden eh schon rein. Mhm. Weil es gibt Kunden, die kommen 5-mal am Tag, ja, weil ich einfach am Tag sehr viele neue Sachen reinstelle.
Okay, also das heißt, da ist laufender Betrieb bei dir.
Genau.
Wie lange hast du offen? Jeden Tag bis?
Jeden Tag, also von Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr.
Wow, und da stehst du jeden Pause. Tag Dinner und gibst Vollgas?
Genau.
Okay.
So eine Idee muss man auch mit wirklich voll mit dem Herzen dabei sein.
Das heißt, ein Teil natürlich fließt in deine Miete, oder?
Genau,
und der Miete. Rest vom Geld spendest.
Genau, mit dem restlichen Geld machen wir dann Projekte. Mhm. Das heißt, für Armenien, Stunde des Herzens. Mhm. Jetzt haben wir gerade letzte Woche ein Mädchen gehabt, sie sitzt auf dem Rollstuhl und braucht halt einen neuen Rollstuhl, der kostet, lass mal raten, so 25.000 bis 30.000 Euro. Mhm. Und das zu finanzieren, ist halt eine riesen Herausforderung für die Eltern. Und da schauen wir halt schon drauf, dass es irgendwie zusammenkommt.
Das heißt, die Leute kommen auch schon aktiv auf die zu, wenn sie so in Not sind und fragen da, ob du da mit unterstützen kannst. Oder läuft das alles über Stunde des Herzens?
Es läuft alles über Stunde des Herzens, weil da einfache Struktur ist. Mhm. Der Joe Fritsche, sagen wir so, jeder kennt ihn.
Ja.
Er ist auch ein Superstar. Jeder kennt Joe und dank ihm habe ich eigentlich auch so die Motivation.
Mhm. Wer kommt denn so bei dir in den Laden? Sind das eher junge Leute, sind das ältere, Touristen? Also was zeichnet sich denn da so bei dir im Laden für Publikum ab?
Wirklich alle.
Ja?
Wirklich alle, von jung bis ältere. Wirklich alle. Mhm. Also ich habe da keine Gruppe, wo ich sage, okay, es kommen mehr Ältere oder Jüngere, sondern jeder freut sich auf das Geschäft.
Und machst du dort auch Beratungen? Also wenn jemand kommt und nicht weiß, was am Start, kann man da auch zu dir kommen? Start man das Falsche oder lieber was anderes?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich nehme jetzt ein paar Sachen her, zum Beispiel vor Weihnachten.
Ja.
Viele hatten die Weihnachtsfeier. Und für viele war es auch die erste Weihnachtsfeier.
Ja.
Und da kommen sie rein, voll aufgewühlt und sagen, hey, ich habe ein Problem, ich kann nicht so viel Geld ausgeben, aber ich habe eine Weihnachtsfeier und muss mich dementsprechend kleiden. Ich mag das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht und die Farbe mag ich auch nicht.
Okay.
Dann musst du da irgendwas finden für sie.
Aber hast du so, also ich meine, ich habe ein paar Videos für dich gesehen auf Insta, da sehe ich sehr, sehr viele Markenklamotten zum Teil auch, aber ja, was findet man denn so bei dir? Findet man da eher sportliches Häs? Kann man auch schicke Fummel aber für eine Weihnachtsfeier finden? Gibt es Schuhe, Taschen? Was genau als Sortiment bietest du da an? Und limitierst du die oder sagst du, na, alles, was mir gefällt, kommt in den Lader?
Wir haben wirklich alles Mögliche.
Mhm.
Alles. Also, wenn jemand ein Ballkleid sucht, haben wir ein Ballkleid. Wer High Heels sucht, haben wir High Heels.
Ja.
Kinder, so eine riesen Kinderabteilung haben wir.
Ah, das hast du sogar auch, Kinderabteilung.
Ja, ja. Mhm. Das ist ja voll wichtig. Also, dass man auch auf die Kinder schaut, weil die Kinder wachsen ja ständig und für die Eltern ist das natürlich eine Herausforderung, für sie Kleidung zu kaufen.
Ja. Ja.
Nicht jeder kann sich leisten, okay, mein Kind wächst und die kauft die ganze Zeit neue Sachen, sondern sie kommen zu mir, kaufen für ein paar Euro Sachen ein für Kinder und sind voll glücklich.
Mhm. Gibt es auch Sachen, wo du sagst, oh nee, das nehme ich jetzt nicht an, also diese Kleidung kommt bei mir jetzt nicht in den Laden?
Kaputte Kleidung.
Okay.
Also wenn es wirklich komplett kaputt ist und ja, wenn man es einfach selber nicht mehr anziehen würde.
Mhm,
ich sage immer zu den Leuten, die mir was bringen oder bringen wollen, ich sage immer, bitte Sachen, die ihr selber auch vielleicht kaufen würdet oder selber anziehen würdet. Oder?
Okay, also im Prinzip gibt es da der Fantasie, sind keine Grenzen gesetzt. Du schaust halt vielleicht jetzt ein bisschen, dass du im Sommer nicht gerade Winterjacke hast und umgekehrt, oder?
Genau.
Und, aber sonst kann man bei dir wirklich Einzelteile sogar finden, von Adidas-Sneaker über, wie du gesagt hast, Glitzer-High-Heels bis hin zu Taschen.
Alles.
Alles querbeet.
Alles Mögliche. Also die Leute sind wirklich überrascht,
ja,
dass wir wirklich alles haben.
Okay.
Und in bester Qualität. So soll es auch sein. Mhm. Und die Sachen sind wirklich sehr günstig.
Wäschst du das, bügelst du das alles und oder wie läuft das? Oder macht das deine Mama daheim für euch im Lader oder wie?
Also das mache ich ja. Mhm. Am Abend tue ich es auch, also tue ich es waschen, mhm, bügeln. Mhm. Und ja, weil ich will einfach nicht, dass es im Geschäft so nach alt riecht. Mhm, weil man kennt halt ein Secondhand-Geschäft so, okay, typisch, man kommt rein, es riecht nach alt, alles ist vollgestopft mit Kleidung, man hat keinen Überblick. Mhm. Die Idee war, egal wer wie viel Geld dabei hat, soll sich wohlfühlen im Geschäft. Mhm. Soll sich fühlen wie in einem normalen Modegeschäft. Es soll nicht riechen, man soll sich immer wohlfühlen. Und es klappt. Mhm. Es riecht nicht im Geschäft. Ja. Jeder Kunde kommt und sagt, ey, wirklich brutal.
Ja. Das sind jetzt zum Beispiel so Aufgaben, die man nach außen nicht sieht, dass du da halt auch noch ein paar Sachen wäschen musst und so weiter. Was gibt es denn noch für Aufgaben, wo, ja, wo unglaublich viel Zeit kostet?
Die Sachen, wie soll ich sagen, dementsprechend halt in die Garderoben, also Garderoben, auf die Wäsche, auf die Wäscheständer hängen, sehen, was wohin gehört und passt es gerade da rein, passt es gerade nicht da rein, zu welcher Mode passt es. Wir haben auch ein bisschen so ein Kleiderständer, wo einfach nur so die heutige Jugendmode einfach ist. Von farbige Hosen bis Baggy Jeans und alles.
Mhm. Hast du auch ein Lager, wo noch irgendwie noch mehr Klamotten lagerst?
Genau, das wäre eigentlich mein Büro gewesen, aber AD-Büro.
Ciao. Okay, und wie erklärst du jetzt jemandem, der Secondhand immer noch so, wie du es jetzt vorhin erklärt hast, nach Mief und Mottenkugeln beschreibt, wie erklärst du jemandem, was er wirklich verpasst, wenn er nicht in einen Secondhand-Lader reingeht?
Ich sag so, die Nachhaltigkeit auf jeden Fall. Ich sag mal so, jeder will mal Kinder haben, jeder will, ist okay, nicht jeder, aber viele wollen Kinder haben und man muss auch auf die Kinder später achten, weil wenn man heutzutage sieht, wie dreckig die Welt ist und das kommt großteils von den ganzen Kleidungsstücken, was man neu kaufen und kaufen. Und das sollte es meiner Meinung nach nicht sein.
Da wäre jetzt die nächste Frage. Sind so diese ganzen Geschäfte, Shein-Thema und so weiter, nicht eine große Konkurrenz zu deinem Lader? Spürst du das?
Das nicht.
Nicht da.
Weil die Menschen wissen, was sie für Qualität haben wollen. Mhm. Und jeder, der in meinem Geschäft mal war, weiß, dass sie auf gar keinen Fall Shein oder diese Temo-Sachen finden. Mhm. Und das ist auch sehr wichtig, dass man dem die irgendwie die Stirn bietet und sagt, hey, das geht so nicht. Mhm, und das schafft man halt nur durch Geschäfte wie zum Beispiel die Secondhand.
Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden, nimmst du nur Markensachen an?
Nicht nur Marken.
Oder kann man auch, keine Ahnung, wenn man im H&M oder im C&A etwas für's gekauft hat, ist das auch willkommen bei dir?
Ja, klar. Mhm. Sehr gerne. Also H&M, C&A, das ist ja kein Problem. Mhm. Nur die Temo-Sachen, die tue ich aus, sagen wir jetzt mal, aus Prinzip nicht rein.
Ja.
Weil es gehört einfach nicht in die heutige Mode rein.
Ja. Das heißt, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hey, bevor ich jetzt, keine Ahnung, meine Klamotten im schlimmsten Fall wegschmeiße oder wie auch immer, oder einfach keinen Platz mehr haben, ausmischen möchte und er möchte diese Kleidung dir schenken, wie geht man da vor? Ruft man die einfach an im Geschäft oder kommt man vorbei oder wie läuft das denn bei dir ab?
Die meisten bringen es mir einfach ins Geschäft. Ich habe zwei Parkplätze. Mhm. Die sind ein bisschen schwer zu finden irgendwie für die Menschen, weil sie die ganze Zeit beim Landhaus parken. Mhm. Aber dann erkläre ich ihnen, okay, wenn sie nächstes Mal wieder was haben, können sie gern bei mir links und rechts parken. Das sind zwei Parkplätze.
Ja.
Ah, wirklich? Ja. Und die Menschen bringen es mir einfach.
Ja.
Wenn jetzt sagen wir, okay, also eine alte Dame ist, die gerade kein Auto hat, aber trotzdem gerne was spenden würde, dann sage ich, okay, ich komme nach dem Arbeiten kurz vorbei und hole es bei Ihnen ab.
Ja, okay. Was war denn so dein schönster Fund bisher oder ein Teil, bei dem du wirklich denkst, boah, das ist ein richtiger Schatz, das würde ich am liebsten selber behalten und gar nicht verkaufen. Hat es da was gegeben?
tatsächlich Jordan-Schuhe.
Ja.
Also jeder, der mich kennt, der weiß, ich sammle Jordan-Schuhe. Und ich habe zwei Paar Jordan-Schuhe gekriegt, die waren auch limitiert, aber ich nehme selber nichts aus dem Geschäft. Wenn mir wirklich was gefällt, dann schmeiße ich was in die Spendenbox.
Ja.
Dementsprechend, ich frage irgendeinen Kunden, hey, was denken Sie, wie viel könnte ich dafür verlangen? Was wäre ein gerechter Preis dafür? Und das kaufe ich auch dann. Mhm. Ich nehme jetzt nichts von dem Geschäft, weil das einfach für mich eine Sache ist, weil wenn ich nicht an das Konzept, mehr an das Konzept halte, wieso sollten es dann andere tun?
Oder und, du willst halt ein Vorbild sein, oder? Und das einfach so richtig machen, oder?
Genau, Vorbild für mich selber auch, oder?
Hat es bisher irgendeinen Moment im Lader gegeben, wo du sagst, boah, das war bisher der schönste Moment? Ist da mal irgendwas Spannendes passiert?
Ja, einige eigentlich. Eben, wo ich gesagt habe, dass viele Menschen sich eben nicht so viel leisten können, aber trotzdem jetzt eine Weihnachtsfeier haben, die erste Weihnachtsfeier, und nicht wissen, wie sie sich anziehen soll. Ist da Frau vor dem Spiegel gestanden und hat angefangen zu weinen, weil sie sich noch nie so schön gesehen hat. Und da habe ich ihr wirklich von Schuhe bis Accessoires alles wirklich gerichtet.
Voll lieb. Was kann man denn sagen, so preislich gesehen? Also von bis, was gibt es da bei dir im Lader von der Preisspanne her?
Sagen wir so, du wirst nicht irgendwas finden, wo du sagst, ey, das ist aber voll überteuert. Ich habe Markensachen. Ich habe eine Discreet Hose, die hat knapp 700 Euro gekostet, mit Etikett. Ich habe von Prada Sachen gekriegt. Die haben natürlich ihren Preis. Irgendwo hat man schon so einen Preis für die Markensachen. Und da finde ich wirklich alles sehr günstig.
Aber es ist immer wahrscheinlich noch billiger, wie wenn du in ein Outlet-Center gehst.
Auf jeden Fall. Also kriegst du zum Beispiel Hugo Boss Pulli, kriegst bei mir für 12, 15 Euro.
Okay, ja, das kannst du nicht vergleichen, das stimmt.
Das auf jeden Fall nicht, und die Qualität ist top. Das sind zum Teil auch von mir Sachen gewesen. Viele sagen, hey, wenn du uns deine Sachen bringst, die Leute sehen halt, okay, ich habe auf Instagram auch ein paar Markensachen an. Und die Sachen finden sie auch dort bei den Wäscheständern. Und ich sage da immer, Leute, ich halte mir einfach an das Konzept und das war's.
Und wenn wir jetzt noch so auf die Figuren eingehen, also hast du auch von, keine Ahnung, XS bis XXL, auch querbeet alle Größen, und also wird da wirklich jeder bei dir fündig?
Jeder wird fündig. Es gibt Leute, die kommen rein, sagen, ich schaue nur kurz. Dann sage ich, okay, passt, bis gleich. Und dann kommen sie die Hände voll mit Kleidung zur Kasse. Okay. Ich hasse das Geschäft, aber es ist echt günstig und super, das kann ich mir nicht gaulen.
Ja. Und gibt es aber auch ein No-Go, wo du sagst, also zum Beispiel jetzt, was fällt mir ein, ein Pelzmantel kommt bei mir nicht ins Geschäft. Gibt es da so gewisse No-Gos? Vorhin hast du gesagt, Shein und Temu, da bist du strikt dagegen. Hast du da sonst noch irgendwelche Limits gesetzt, wo du sagst, na, das haben wir mir vorgenommen, nicht anzubieten?
Also sonst alles.
Alles, okay.
Genau, alles, was halt
gut benannt ist, und eine gute Qualität hat. Genau. Okay. Jetzt hast du vorhin ja gesagt, 2028 wird es dich schon sehr nach L.A. ziehen, aber du hast jetzt halt einen Job, gell? Wie möchtest du denn das, oder wie willst du das verbinden in Zukunft?
Boah, das ist ja eine gute Frage. Die Frage haben wir noch nicht gestellt. Oh. Ich habe jetzt immer in der Frühtraining und am Abendtraining.
Ja.
Und ja, irgendwie werde ich das schon regeln.
Ich meine, im Judo hast du jetzt ein richtig großes Ziel. Wo siehst du denn deinen Job in 5 Jahren? Was soll aus dem werden noch?
Also bestenfalls soll es mehrere davon geben.
Ja, also so eine Kette.
Genau. Das wäre echt super. Weil sehr viele kommen extra. Ich habe echt Menschen aus St. Gallenkirch da gehabt. Aus Tirol sind sie extra hergefahren.
Wow.
Aus Konstanz war eine Dame, aus München sogar. Sie kommen extra für das Geschäft nach Bregenz.
Wow, das ist ein schönes Kompliment.
Das ist wirklich, da habe ich meinen Ohren nicht traut. Also, wie funktioniert das? Habt ihr keine Secondhand-Geschäfte bei euch? Ja, haben sie, aber der ist nicht so wie unseres. Viele Menschen reden halt darüber. Sie erzählen, hey, ich habe das und das von diesem Geschäft. Das ist Wahnsinn, wie günstig das ist und wie super die Qualität ist.
Machst du Werbung? Also bewirbst du das Geschäft irgendwie besonders auf eine besondere Art und Weise, dass jetzt gerade Leute aus München auf dich aufmerksam werden? Oder läuft es durch den Sport?
Vieles durch den Sport. Mhm. Ich habe halt eine große Reichweite auf Instagram. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf meiner normalen Seite repost, dann sehen das auch sehr viele Leute in München und überall eigentlich auf der Welt. Aber die größte Werbung passiert durch Mundpropaganda.
Wenn Leute zufrieden sind,
genau,
oder?
Genau, wenn Leute zufrieden sind. Viele sagen, ich habe da ein Geschirrset im Wert von 3.000 bis 5.000 Euro im Geschäft. Und das verkaufe ich eben halt viel günstiger. Und Leute sagen, wieso stellst du das nicht ins Netz? Oder ich habe gerade im Video gestern Tennisschläger...
Aber warte mal, du hast noch mehr Sachen in dem Fall statt Klamotten.
Nicht nur Klamotten?
Ja, dann erzähl, Hesek.
Oh Gott.
Irgendwann, du hast nur Klamotten.
Jetzt reden wir nur über Klamotten.
Ja, hallo, her damit, was hast du denn alles?
Ihr habt auch Haushaltsartikel,
ja.
Geschirr,
aha.
Dekoartikel, boah, wirklich alles. Also, ja, ihr habt da Geige.
Eine Geige hast du sogar.
Ich habe da eine Geige von Karl Höfner 1986.
Oha.
Ich habe Tennisschläger von 1960, die Sammlerstücke sind. Ein Geschirrset zum Beispiel, das sind so die Highlights. Ich habe eine Vitrine, wo ich seltene Sachen drin habe.
Krass.
Und die Menschen bringen mir halt die Sachen und sagen, hey, wir wollen dich dabei und damit unterstützen. Verkaufst bitte nicht unterm Wert. Aber ja, irgendwo hat man halt das Gefühl, man will auch jemandem was geben.
Ja, voll.
Du kannst nicht...
Ich verstand diese Zwickmühle. Auf der einen Seite das Geld Gott in einem guten Zweck zugute und auf der anderen Seite fällt es natürlich woanders denn wieder, oder? Aber ja...
Genau, sagen wir so, wenn jetzt zum Beispiel eine alte Dame reinspaziert und sagt, hey, ihr habt nicht so viel Geld, dann denke ich nicht, dass sie gerade ein Geschirrset für 3.000 Euro kaufen will, oder?
Vermutlich nicht.
Aber wir haben auch für sie so Geschirr in diesem Preissegment und alles. Und
Ja gut, dann tun wir das noch ein bisschen ausweiten. Also ihr Lieben, falls ihr nicht nur Klamotten, sondern auch andere Dinge habt, Hausratssachen, Dekoartikel, was ist nicht, es gibt ja so viele Schätze im Dachboden oder im Keller, einfach bei Watsche melden, oder?
Sehr gerne, bitte.
Super. Du bist jetzt natürlich erst 24, du hast die 80er, 90er jetzt nicht wirklich miterlebt. Deshalb haben wir gedacht, okay, ich verschone dich mit irgendwelchen Songs, wo ich davor spiele und du erraten musst, wie die Songs gehen. Aber mir ist noch was anderes eingefallen. Ich habe mir gedacht, wir machen da ja in Sachen Mode, die jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen auskennst und vielleicht auch das ein oder andere aus den 80er, 90er gesehen hast, machen wir Hot or Not. Okay? Also ich... erzähl dir jetzt den ein oder anderen Fashion-Trend aus den 80ern und 90ern auf, sag dir da ein bestimmtes Teil und du sagst mir, hot würde ich sofort in meinen Lader stellen oder not, das soll bitte im Dachboden bleiben.
Okay, können wir mal probieren.
Gut.
Also ich sag ganz ehrlich, so die 80er, 90er, ich höre Lieder im Geschäft,
ja.
Zum Beispiel Charles Aznavour.
Ja.
Ich höre das durchgehend, ich liebe das. Ich höre diese Klassiker die ganze Zeit, auch im Training, wenn ich gerade am Sterben bin, läuft das bei mir.
Na Mann, dann habe ich die falsch eingeschätzt.
Ich kenne nur die Namen nicht. Ich kenne die Musik, aber die Namen.
Okay. Ja gut, wir bleiben jetzt einmal bei Mode, da fühlst du dich auch daheim. Also, wie schaut es aus? Eine Fokuhila-Perücke. Was ein Fokuhila ist, was? Vorne kurz, hinten lang, diese Frisuren.
Genau.
Würdest du eine Fokuhila-Perücke bei dir im Shop integrieren? Ist das hot or not?
Auf jeden Fall hot.
Schau, gefällt dir das?
Jetzt an sich von den Kunden her, so wenn ich meine Kunden kennen oder ich selber. Also Meine Kunden würden es lieben.
Schau, die würden es lieben. Es war ja damals so wirklich so eine richtig, also in den 80ern war sie cool und dann ist noch an der Zeit gekommen, dann hat jeder gesagt, oh mein Gott, die Frisur, das ist keine Frisur, so kannst du nicht rumrennen. Da vorne kurz und hinter ganze so lang ab, das ist ja furchtbar. Aber die ist wieder im Kummer. Die ganzen jungen Jungs machen sich das jetzt momentan.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ja. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwann... so ein junger Herr herkommt auf einmal durch die Tür und ich schaue kurz hin, dann bin ich schon ein bisschen erstarrt so. Dann denke ich mir, oh Gott. Aber?
Ja, du, manche können es wirklich träger, bei manchen ist es ein Upgrade,
steht
muss ich
voll.
Sagen. Voll. Okay, was sagen wir mal zu einer glänzenden Adidas Trainingsjacke, hot or not? Gern so in knalligem Lila oder Türkis?
Habe ich sogar im Geschäft.
No. Hot. Die hole ich mir. Sag ich da, ich würde die sofort anträgen, voll gut. Anziehen, voll gut. Okay, wie finden wir Plateauschuhe, also diese klobigen Buffalos, die es früher gehabt? Sind die hot oder not?
Hot habe ich im Geschäft.
Sag mal, was hast du nicht im Geschäft? Okay, das, da bin ich jetzt echt gespannt. Netzshirt, wo man mehr Haut als Stoff sieht. Hot or not?
Auf keinen Fall, not.
Okay. Okay, sonst hätte ich mich jetzt nicht mehr ausgehen.
Auf jeden Fall not.
Und wie schaut es aus mit der Bauchtasche? So nicht um den Bauch, sondern so quer, weißt du, so über die Schulter getragen. Ist das jetzt hot or not? Würdest du das verkaufen wollen oder nicht?
Schon hot.
Ja.
Ja, ja. Mhm. Hätten wir sogar im Geschäft.
Gott. Okay, warte, ich weiß, wo ich das nächste Mal an muss. Ich sag das.
Auf jeden Fall, also ich verspreche wirklich nicht so wenig. Wir
ja.
haben im Geschäft alles.
Wenn wir drüber reden, wenn du das so erzählst, dann muss man sich, also das muss man sich selber darstellen, wirklich.
Genau.
Ja. Wie schaut es mit Jeans, mit so Blumenstickereien oder so Patches auf den Jeans? Ist das hot or not?
Hm. Ich würde jetzt sagen not.
Not. Nein,
es ist schon ein bisschen out. Mhm. Die Baggy Jeans, die haben jetzt gerade alles überrannt, sage ich. Also die haben alles erobert.
Ich muss mal von meiner Tochter anlösen, wenn ich Skinny Jeans anziehe, wie uncool ich bin. Skinny Jeans ist Endgegner, gerade bei den Jungen.
Mhm.
Aber ja. Was machen wir mit der Latzhose? Mit einem bunten Shirt drunter, hot or not?
Not.
Not. Latzhose ohne den Fall. So Hip-Hop. Style?
Nein, das nicht.
Okay. Zwei Sachen haben wir noch.
Mhm.
Leopard-Muster-Leggings, also so Leopardenmuster. Ist das hot or not?
Ich würde sagen hot.
Gefällt dir das?
Würdest du das gerne? Ich würde es persönlich jetzt gerade nicht unbedingt anziehen, aber, aber es gibt Leute, die suchen wirklich.
Ja.
Ich glaube eines im Geschäft sogar. Aus Leder.
Ja.
Da kommen auch Menschen rein, die sagen, hey,
geil.
Ich brauche das. Aber darf ich ganz kurz was zu diesem Netz-Shirt sagen?
Ja.
Da kommt einer rein vor 2 Wochen.
Ja.
Das vergisst ich nie wieder. Sagt er so, hey, schau mal, ich habe ein Problem. Ich suche so ein Netzteil. Und so eine Lederhose und so Buffalo-Stiefel, gerade wo du so über das geredet hast. Er fährt nach Berlin ins Berghain.
Wohin?
Zum KitKat und Berghain. Das ist so ein Club, wo ist eigentlich bekannt.
So ein Fetischclub oder was?
Genau.
Aha.
Da ziehen sie sich fast gar nichts an,
nur
so Netzteile und ich habe das einmal gegoogelt.
Ja.
Ich wünschte, ich hätte es nicht gegoogelt, wie die ausschauen.
Ja, da musst du nicht nach Berlin, da gibt es ja manchmal da bei uns in Bregenz, gibt es ja auch diese Sadomaso-Schiff, wo die Menschen da so am Ding, am Hafen entlanglaufen, um auf dieses Schiff aufzusteigen. Dort muss man reingehen.
Oh Gott, denn nicht? Stell dir mal vor, nein. Stellen wir uns lieber nicht vor.
Ja, aber du. Ja.
Aber der wollte alles, was du gerade aufgezählt hast,
wollte
er
haben.
Und hat auch gekriegt.
Hast du Kett, oder
ja,
wie?
Ja.
Ein Netzshirt hast du Kett?
Haben wir Kett, ja.
Wirklich?
Ist halt so Damen gewesen, wo drunter noch was ist.
Okay.
Aber wir haben gesagt, okay, wir schneiden jetzt das, was drunter ist, weg.
Ja.
Und du hast einfach nur das Netzshirt. Der hat sich so gefreut.
Mei. Aber hast du denn noch Faschingshäs bei dir? Weil jetzt fängt ja, ist ja die Faschingssaison auch im Gange.
Also Faschingszeug noch nicht hast so nicht. Viel. Mhm. Klar, so ein paar Perücken und so mhm. Sachen, das haben wir schon. Mhm. Aber jetzt so brutale Kleidung für Fasching, mhm. das haben wir
das jetzt nicht. Noch nicht. Das hat mich jetzt gerade noch interessiert, ob das eventuell noch hättest. Gut. Und wie findet man leuchtende Sneaker mit blinkendem Licht an der Sohle?
Voll cool.
Danke, solche habe ich daheim. Ja. Also, das meiste war hot bis auf das Netzshirt, was aber trotzdem verkauft hast.
Ja, man verkauft halt das Zeug.
Und ja, du, wenn die Anfrage da ist, es muss ja nicht dir persönlich alles gefallen,
nein,
oder?
Das also muss absolut. Mir persönlich nicht gefallen. Sonst
ja, und wenn ein Mensch damit glücklich gemacht hat, hey, was willst du mehr?
Der war echt überglücklich. Ja. Er hat mir so richtig fasziniert erzählt, was in dem Club alles so ist. Und da hat man gedacht, okay, du musst es mir jetzt nicht mehr weiter erzählen. Aber ich weiß ungefähr, in welche Richtung es geht. Du kriegst deine Buffalo-Schuhe mit Lederhose und dem Shirt. Ja. Viel Spaß damit. Ja. Hoffentlich kommst du da rein.
Aber ja, man lernt ganz viele verschiedene Menschen kennen. Ist doch cool. Ja. Also super. Mhm. Watsche! Ich muss so lachen. Als du vorgestellt hast vorhin und ich gesehen, dann sag mir doch bitte, wie man die Namen ausspricht. Watsche, wie die Watsche. Wie oft hörst du da Späße mit deinem Namen?
Also, immer eigentlich. Sagen wir so, tun wir es nicht so schön reden wie sie. Also, ich war in Frankreich auch,
ja.
Bei den Olympischen Spielen. War Partnerin für Michaela Polares, die dann Dritter wurde. Und dort, als ich meine Akkreditierung vorgezeigt habe, haben mich die Volunteers so angeschaut, hä, wie kann das sein? Weil Wasch, La Wasch dort heißt Kuh.
Oha.
Und dann haben sie da so Joghurt-Drinks gehabt und haben es mir gezeigt, da steht einfach mein Name drauf und eine Kuh. Denk mal, Gott, bitte nicht. In Österreich hat es schon gereicht und jetzt bin ich in Frankreich und das läuft halt weiter.
Hat der Name in Armenien irgendeine Bedeutung?
Ist eigentlich ein Königsname.
Ah, okay. Also hat sich dem Papa schon was gedacht dabei?
Mein Großvater heißt Vacik.
Mhm.
Und meine Mutter hat gesagt, okay, Vacik ist ein bisschen, mag ich nicht so, tun wir einfach AE dran. Dann sind sie auf Vacik gekommen.
Okay. Ja, lustig.
Aber dass haben wir doch nicht gewusst, dass wir nach Österreich kommen und die irgendwann einmal nach Paris gehen.
Ist ja auch ein Zufall, oder? Watsche. Also das ist halt, ich meine, ja. Ach, ich hab's sympathisch gefunden, muss ich das sagen. So, wir haben es jetzt bald geschafft. Du hast es bald geschafft. Und ich weiß, du bist noch sehr jung, 24. Du hast die 80er, 90er noch nicht wirklich miterlebt, nur vom Hörensagen. Aber trotzdem, ich möchte jetzt testen mit dir, wie viele Begriffe du von unserem Word-Rap kennst. Und zwar, das sind einfach typische Begriffe mit Dingen, die es halt in der 80er und 90er gegeben hat oder die so nach wie vor gibt, aber die halt damals voll im Hype waren. Und ja, da interessiert mich einfach sehr stark, was dir als allererstes dazu einfällt. Wir probieren es. Super Mario.
Super Mario, Nintendo.
Mhm. Ja, kennst.
Kenn ich. Also, wer kennt Super Mario nicht? ja, Super Mario ist Super Mario. Das ist Kindheitsstar und die meisten wahrscheinlich sind mit Super Mario irgendwie aufgewachsen, angefangen vom Spiel auf dem Nintendo, Game Boy hieß es damals, oder?
Genau. Oh. Hast du zocken dürfen oder nicht?
Nein, ich hab sehr viele Konsolen von Bekannten und so gekriegt als Geschenk, so Weihnachtsgeschenke. Ich habe es direkt weiterverkauft, original verpackt und habe mal einen Judo-Anzug gekauft.
Ehrlich?
Ja, ja. Also meine Freunde, die immer gesagt haben, hey, komm, gehen wir zocken. Sage ich, hey Leute, ich weiß nicht mal, wie man einen Joystick bedient. Und dann drehen sie durch, weil ich Joystick dazu sage. Und sie sagen, es ist ein Controller. Ich sage, es ist ein Joystick.
Also, okay. Fokus war bei dir in dem Fall immer schon Sport und alles andere hat keinen Platz gehabt.
Außer mein Jack hatte ich nicht, ich habe keine Ahnung. Ja.
Okay. Buffalos.
Buffalos. Auf jeden Fall, also die Buffalo-Schuhe.
Hast du schon welche gehabt?
Auf jeden Fall. Nein, ich nicht. Also trägt ein bisschen nicht. Aber meine Mutter. Mhm. Die hat es voll gefeiert. Und ja.
Die waren halt schweineteuer und durch. Aber wenn sie gekauft hast, haben sie da ewig gehalten, weil die Sohle so dick war. Die hast du nie abgelaufen.
Ja, ja, das macht sie größer. Also.
Das so, ja, mit meinen 1,54 weiß ich, dass ich das brauche, ja.
Naja, viel, viel größer bin ich jetzt auch nicht. Also ihr könnt jetzt auch Buffalo-Schuhe gut gebrauchen, sage ich jetzt so.
Ach Gott, ja, aber die waren wirklich Kult. Also damals waren die Spice Girls, die kennst du aber auch hoffentlich, die Gruppe, oder? Mhm. Die haben diese Buffalos getragen und das war, also das war ein absoluter Hype. Also da ist dann noch jeder in die Läder und hat sich die Schuhe gekauft. Sie waren halt auch noch schweineteuer. Also das war, ja, das war, da hast du lang sparen müssen für dir.
Nur zur Info, bei mir sind sie nicht so teuer.
Ich sag ja, wenn wir bei dir vorbeischauen. Wie schaut's aus mit Kaugummiautomat?
Oh, Kaugummiautomaten, das haben wir geliebt. Also manchmal einfacher Spaß, wenn ich also 50 Cent Münze habe, schaue ich, ob die Automaten noch funktionieren draußen. Wenn ich irgendwo vorbeilaufe, denke mal, okay, ich probiere jetzt einmal. Meistens bleibt es eh stecken. aber die Kaugummiautomaten, die sind halt schon legendär.
Hast du das immer, also wenn du was auf Salon hast, so die Kaugummis auf Salon, so diese blonden Killer, so, wo der halbe Zahn noch fast rausgeflogen ist, weil die so hart waren? Oder hast du dort eher auf das Spielzeug spekuliert? Da hat es ja Ringe gegeben und Spickbälle und so. Was hat die mehr gereizt?
Eher die Spielsachen so. Eher die Spielsachen, aber das war halt ein bisschen teurer.
Ja, das
so,
stimmt.
Das war für die VIP-Kunden dort beim Stand, bei dem Automaten.
Also. Früher haben die Jungs so diese Ringe geholt und haben sie dann ihren Freundinnen geschenkt. Das war dann auch so ganz lieb.
Ja, heutzutage. Probier das einmal mit dem
Ja, heutzutage kommst du damit nicht durch. Aber früher war es süß. was halt man noch ein? Schulterpolster?
Schulterpolster? Ohne die geht ja gar nicht.
Findest also du die gut?
In Anzügen? Mhm. Ja, ja. Also... Für meine Schultern wären das jetzt nichts.
Du bist so schon Kasta, oder?
Also, das ist wirklich ein Problem tatsächlich. Ja. Ich komme in keinen Anzug rein, wo halt nicht so maßgeschneidert ist oder ein bisschen was daran gemacht.
Ja.
Weil meine Schultern sind halt leider, okay, leider nicht, aber die sind halt massiv.
Massiv.
So, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie schon fein sind.
Mhm. Also waren halt innen. Ich habe auch mal gelesen, dass Frauen damals eben auch so Schulterpolster sich gemacht haben, um einfach mehr diese Sanduhrfigur zum Krieger, dass sie in der Taille automatisch einfach schmaler wirken. Also es war so ein Trikot damals schon in den 80ern eher. Ist damit halt auch viel geschummelt worden.
Ja, mein Gott.
Ja.
Jedem halt, wie es einem gefällt.
Absolut.
Voll egal sein. Viele sagen auch zu mir, ich trage wirklich sehr bunt.
Ja.
Also das ist einfach mein Style. Und am nächsten Tag kann ich auch, keine Ahnung, komplett schwarz anziehen oder komplett weiß.
Man kann sowieso nie jedem recht machen, muss man auch nicht. Hauptsache man macht sich selber recht.
Ja, genau.
Ja. Und dann noch zuletzt haben deine Eltern sicher gehabt, ein VHS-Rekorder. Erinnerst du dich noch an das?
An VHS-Rekorder, ist das, wo man so draufdrückt und die Bilder?
Na, das sind diese großen Video, also diese großen Kassetten, die du reingeschoben hast. Und dann ist ein Film abgelaufen.
Aber ich glaube nicht, dass es in Armenien sowas gegeben hat.
Na, ja, gut.
Also,
ja.
So in Armenien bestimmt.
Also VHS-Rekorder sagt dir so in dem Fall gar nichts.
Habe ich keine Erfahrung, sagt man jetzt nichts.
Mhm. Muss schon mal googeln, ja. Da sind wir früher in der Videothek immer gesehen und haben uns dort Spielfilme ausgeliehen in der Videothek. Und dann hast du die daheim reingeschoben und angeschaut. Und dann hast du aber müssen diese Kassette, das war wirklich eine Kassette, das war ungefähr so groß. Und wenn du die wieder zurückgebracht hast zur Videothek, hast du auf Rewind drücken müssen auf diesem VHS-Rekorder, dass die Kassette zurückgespult wird. Sonst hast du eine Strafe gekriegt. Also, ja.
Also, ich würde sicher Strafe passieren.
Aber es war auf jeden Fall verrückt. Und ja, aber gut. Du musst dir das halt jetzt alles noch googeln im Internet.
Ja, ja. ChatGPT-Fragen.
Ja, genau. Also. Warte, ich bin sehr froh, dass du da warst. Du hast wirklich spannende Sachen übers Judo, über den Secondhand-Laden erzählt. Also ich bin wirklich sehr, sehr neugierig auf den Laden. Ich würde auf jeden Fall demnächst vorbeischauen. Und genau. Jetzt, warte, bitte dein Songwunsch für das ganze Ländle.
Also, ich wünsche mir bitte Michael Jackson, Will You Be There?
Diesen Wunsch erfüllen wir da gerne mit, drücken da ganz, ganz viel und ganz, ganz fest die Daumen für Olympia 2028, dass das natürlich ein Erfolg wird. Und danke, dass du dich so einsetzt mit deinem Second-Hand-Lader im Ländle für Menschen in Not.
Also ich bedanke mich bei dir. Also wirklich voll gefreut, dass ich da sein durfte. Und das war eine neue Erfahrung, aber richtig cool. Ich war voll aufgeregt davor, aber du hast mir wirklich die Aufregung komplett genommen.
Oh, danke, Vati, alles, alles Liebe. Und jetzt für euch und fürs ganze Ländle Michael Jackson mit Will You Be There im 80er, 90er Megamix.
Hold me like the river Jordan, and I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother, love me like a mother, will you be there?
Unsere Vorarlberger der Woche. Spannende Gäste aus dem Ländle. Jede Woche bei uns im 80er, 90er Megamix. Jetzt neu auf DAB+.